Wie gewonnen, so zerronnen. So oder ähnlich könnte man die Entscheidung des Supreme Courts zu Trumps Zöllen zusammenfassen. Denn in einer Entscheidung kassierte der oberste Gerichtshof in den USA die Zölle Trumps am vergangenen Freitag. Damit sind sie wohl zunächst erstmal hinfällig, aber es liegt nur an der Grundlage der Zölle, nicht an den Zöllen an sich. Dennoch stürzt es die Märkte erstmal wieder in Unsicherheit, auch wenn sie deutlich weniger stark ausfällt, als man zunächst hätte befürchten können. Derweil rumort es an der Spitze der EZB. Christine Lagarde könnte ihren Vorsitz frühzeitig zurückgeben. Und gleichzeitig wird über sogenannte Eurobonds diskutiert. Die sollen die Finanzierung der Euro-Länder vereinfachen. Ob es eine gute Idee ist, darüber streiten sich allerdings die Geister. Wie geht es mit Trumps Zöllen weiter? Was heißt das für unsere Kapitalanlagen? Und was ist eigentlich die Idee hinter den Eurobonds? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 145. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Montag, der 23. Februar 2026. Und bei mir sitzt auch heute der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo Ulrich, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ja, heute darf ich mal guten Tag sagen, sonst sage ich ja immer guten Morgen, weil wir donnerstags morgens aufnehmen. Heute nehmen wir ein bisschen früher auf, deswegen also bitte nicht wundern, falls wir nicht alle Zollkapriolen Trumps vielleicht verarbeitet haben in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir leben. Ja,
morgen ist alles wieder anders.
Ja, genau, aber du gehst halt auf Reisen und denn ein guter Teil eurer Tätigkeit besteht auch darin, so ein bisschen durch die Republik zu reisen.
Frühjahrszeit ist Reisezeit.
Genau. Aber lass uns mal starten und ich habe es eben schon angedeutet, wir müssen uns entschuldigen, denn leider müssen wir doch wieder über Zölle reden. Und ehrlich gesagt, ich kann es nicht ändern, ich kann es auch manchmal nicht mehr hören. Aber der Mann im Weißen Haus, der hat seinen Laden nicht im Griff. Am Freitag kam dann die Meldung, der oberste Gerichtshof in Washington hat die Zölle, mit denen Trump die Wirtschaft und die Öffentlichkeit das ganze letzte Jahr ja bereits traktiert hat, kassiert, wie man so schön sagt. Und anscheinend hat der Präsident da die Betriebsanleitung nicht ganz befolgt. Und jetzt steht er da ohne Zölle und muss das alles wieder zurückdrehen anscheinend.
Ja, könnte man ja wirklich so denken. Es kann ja nicht so schwer sein, seine Befugnisse aus der Verfassung abzuleiten. Das sind ja nur 8 Seiten. Wenn man ein bisschen größer druckt, vielleicht 10. Das wird man ja sicher wohl noch merken können, was man da darf und was man nicht darf. Ganz so einfach ist natürlich nicht. In der amerikanischen Verfassung stehen dann natürlich eben nicht alle Anwendungsfälle, die man so im wahren Leben dann als Präsident so, der einem passieren können, steht da natürlich nicht drin. Und die Amerikaner machen das ja so wie generell die Angelsachsen. Für diese Entscheidungen gibt es dann eben die Gerichte, die alle Gesetze auslegen und alle Entscheidungen müssen sich an dem orientieren, was in der Vergangenheit entschieden wurde. Man müsste also alle Urteile über Verfassungsthemen im Kopf haben, um zu wissen, wie nun was ausgelegt wird. Und das sind dann, würde ich mal sagen, das geht dann wahrscheinlich eher in die hunderttausende Seiten aus den letzten Jahrzehnten. Gut, da könnte man jetzt auch noch Gutachten machen lassen. Darf ich diese Zölle nun erheben oder darf ich es nicht? Aber ich glaube, darum geht's Trump gar nicht. Er hat ja sowieso nicht so viel übrig für das geschriebene Gesetzeswort. Er wollte ja vor allen Dingen seine Agenda durchsetzen, seine Ziele durchsetzen und da sind Zölle eben zentral. Er will vor allen Dingen ganz flexibel, ganz wichtig, flexibel. Er will nicht noch jemanden fragen, bevor er Zölle erhebt. Flexibel solche Zölle erheben können. Und dazu hat er zurückgegriffen auf ein Notstandsgesetz, eine Art Notstandsgesetz von 1977, das allerdings wirklich bei nationalen Notständen, das heißt also wirklich Krieg und so weiter, Anwendung finden sollte. Das war die Tradition, in der dieses Gesetz gemacht wurde. Und ja, jetzt sagen die Richter, das ist nicht in Ordnung, nicht weil sie die Definition von Notstand nicht anerkennen, die Trump natürlich irgendwo mal gemacht hat, sondern insbesondere, weil diese Zölle so breit sind, es geht ja nicht um einzelne Produktgruppen, sondern so breit sind, dass sie vor allen Dingen eines machen, sie generieren ja Einnahmen. Und das schon in einer ganz schönen Größenordnung, 200 Milliarden US-Dollar. Nicht, dass das reichen würde, um das Haushaltsloch zu stopfen, das heißt aber eher, dass das Haushaltsloch eben noch viel, viel größer ist als diese großen Zahlen. Nein, es sind schon substanzielle Einnahmen und da sagt das Oberste Gericht ja Einnahmen, das ist ja vor allen Dingen, wo die Zölle ja vor allen Dingen von den Amerikanern bezahlt werden, wie wir das jetzt in immer mehr Studien vorgerechnet bekommen, sagt natürlich das Gericht, ja, das sind ja eigentlich sowas wie eine Steuer und Steuern, die erhebt bei uns der Kongress und nicht der Präsident. Das ist der Hintergrund, ja, und da steht der Trump jetzt ein bisschen doof da. Schweinerei, ja, aus seiner Sicht, wo er doch drei von den obersten Richtern selbst ernannt hat. Das ist eine Frechheit, dass die jetzt gegen ihn entscheiden. Oder entsprechend sauer war er anscheinend auch auf der Pressekonferenz. Aber das ist eben jetzt Stand der Dinge.
Ja, aber nicht nur das. Er hat ja dann wie so ein Zauberer noch so ein weiteres Kaninchen aus dem Hut gezaubert und hat einfach gesagt, so, ja, dann gibt's eben neue Zölle. Warum auch immer die jetzt dann gerechtfertigt sein sollen. Aber es hat mich so ein bisschen an Columbo erinnert, oder? Also ein Zoll habe ich noch. Und ja, jetzt kommt er damit um die Ecke. Erst sollten es 10% sein. Jetzt hat er sogar gesagt, nee, das sind gleich 15%. Und ja, ich weiß nicht. Also geht das jetzt dann ewig so weiter? Weil langsam wird es ja so ein bisschen ja fast komödiantisch, das Ganze.
Ja, und ich glaube, diese Aufregung über die Zölle ist im letzten Jahr schon zu groß gewesen. Das Thema ist völlig überdramatisiert worden und wir sollten jetzt nicht das Gleiche machen. Sicherlich, jeder Zoll ist für ein Unternehmen extrem nervig. Wenn er eingeführt wird, muss man sehen, was macht man, wie kommt man drumherum, wie stellt man sich drauf ein. Aber wenn wir eins gelernt haben, dann doch, dass die gesamtwirtschaftliche Bedeutung von diesen Zöllen nicht zu erkennen ist. Ja, weder das weltweite Wirtschaftswachstum noch selbst die Inflation sind ja irgendwie nennenswert beeinflusst worden. Und das liegt daran, dass die Zölle bei allem Gerede am Ende eben doch ja relativ moderat waren. An der Grenze der amerikanischen Volkswirtschaft werden zurzeit effektiv, also durchschnittlich, Zollsätze angewendet von 9%. Und das reicht einfach nicht aus, um diese dramatischen Effekte zu haben, die ganze Zeit ja so befürchtet worden ist. Und deswegen sollte man es auf das zurückführen, meine ich, wo es hingehört. Und das ist vor allen Dingen, denke ich, eine politische Relevanz. Das heißt, die Frage, ist der Präsident angeschlagen? Was bedeutet das jetzt für die weitere Präsidentschaft, für sein Programm? Hat der Oberste Gerichtshof jetzt gesagt, so, der Schluss mit Trumpismus, wir müssen sehen, dass wir hier wieder selbstständig sind. Oder war das jetzt eine Ausnahme und er kann trotzdem wieder alles machen, was er will, hart am Wind der Demokratie sozusagen. Das sind eher die Fragen rein technisch. Was macht er jetzt? Er nimmt sich ein anderes Handelsgesetz, jetzt eins, ein Trade Act von 1974, das kommt wohl jetzt zum Einsatz. Jetzt, da kann er jetzt auch Zölle erheben, wie das da drin steht. Allerdings hat er da ein Problem, es sind nur 150 Tage, die gelten.
Ja, aber und dann? Wie geht's weiter?
Ja, dann 150. Geht das Spiel von vorne los. Also keiner weiß, sagt das Gesetz auch nicht, ob er das dann immer wieder verlängern kann und wenn ja, wie oft. Also das ist ja wirklich lächerlich.
Naja. Okay, dann machen wir mal Schluss mit den ganzen Zöllen und wir sagen jetzt unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht nochmal, welche Auswirkungen hat denn das jetzt konkret auf den Kapitalmarkt gehabt und hat das aktuell? Oder sagst du, naja, erstmal abwarten, noch ist ja gar nichts erhoben und man muss auch nochmal viele Details klären. Also auch die Rückzahlung zum Beispiel bisher erhobener Zölle auf Basis des nicht gültigen Notstandsgesetzes, das steht ja auch noch in den Sternen, was damit ist. Ja,
es ist ein Albtraum, aber vor allen Dingen ist es ein Beschäftigungsprogramm für Juristen, denke ich mal, für die Anwälte, die das dann tatsächlich umsetzen, denn es ist ja anscheinend so, dass man dann klagen kann, um die Zölle auch wieder zurückzubekommen. Am meisten haben Zölle ja eingegriffen in die internationalen Produktionsketten. Es geht also nicht so sehr um das Konsumgut, keine Ahnung, irgendein Elektronikgegenstand aus China, die dann in Amerika im privaten Haushalt landen, sondern Vorprodukte, die notwendig sind, um eben in Amerika was zu produzieren, die eben von außen eingeführt werden, weil das ist ja immer noch sehr international organisiert und da müssen jetzt Zölle drauf gezahlt werden und deswegen sind die Zölle ja auch ein großes Steuer und großes Problem für die amerikanische Industrie, weil darüber ihre Vorprodukte teurer geworden sind. Das sind noch die substanziellsten Negativwirkungen der Zölle, die wir bis jetzt erleben. Aber auch das hat nicht dazu geführt, dass die Margen der US-Firmen flächendeckend so eingeschmolzen wurden, dass der Aktienmarkt die Bewertung nicht halten kann. Im Gegenteil, die Unternehmensgewinne laufen sehr, sehr kräftig. Das hat auch mit den anderen Dingen zu tun, die ja zurzeit unterwegs sind. Kräftige Konjunktur, auch in den USA, Verteidigungsausgaben, Investitionen in Technologie und so weiter und so fort. Also nach wie vor, man kann es nicht sehen. Und der Markt hat auch nicht reagiert, auch nicht am Freitag oder auch am heutigen Montag. Das geht weiter. Die Aktienmärkte und auch die Rentenmärkte haben eben diese Zölle schon sehr, sehr früh als das diagnostiziert, was sie sind. Eben ein vor allen Dingen Signalwirkung dafür, dass Amerika einen Kehrschwenk in der Außenpolitik vollzogen hat. Nicht mehr kooperativ, nicht mehr für die Weltwirtschaft, sondern eher konfrontativ mit den eigenen Vorteilen im Kopf. Und dieses Signal, das bleibt bestehen, egal ob diese Zölle jetzt, wie die jetzt weiter umgesetzt werden.
Dann kommen wir mal zu anderen Themen, ausgehend von den USA. Bei der Fed, der amerikanischen Notenbank, da gab es ja oder gibt es jetzt demnächst einen Wechsel an der Spitze. Und prompt liest man auch in den Medien, dass auch an der EZB bald ein Wechsel anstehen könnte. Denn Christine Lagarde, so heißt es, möchte von der Spitze der EZB zurücktreten. Und zwar noch bevor es in Frankreich im Frühjahr 2027 Neuwahlen gibt. Da haben sich auch gleich zwei deutsche Nachfolgerinnen und Nachfolger in Stellung gebracht. Die können sich aber wohl wenig Chancen ausrechnen, da ja schon die EU-Ratsvorsitzende eine Deutsche ist, also Ursula von der Leyen. Das klingt nach ganz schön viel Politik an der Spitze von so einer Notenbank. Ist man da eher Politiker oder eher Banker? Also im Moment habe ich das Gefühl, man ist eher Politiker da oben.
Natürlich, das ist ein immens politischer Job. Immerhin geht es darum, festzulegen, wie viel Geld im Umlauf ist und zu welchen Bedingungen. Also das ist schon eine ziemlich wichtige Sache, die ja auch in gesellschaftliche Zusammenhänge eingreift, Wirtschaftskraft, Konjunktur, Verteilung. Nicht umsonst ist das so politisch, dass man es ja eigentlich aus dem politischen Betrieb ausgegliedert hat. Die Leute an der EZB-Spitze werden ja nicht vom Volk gewählt, sondern von den Regierungschefs gewählt. Und sind nicht weisungsgebunden, wenn sie denn einmal im Amt sind. Aber trotzdem kann man sich dieser politischen Bedeutung nicht entziehen. Man ist in der Öffentlichkeit, man muss sich rechtfertigen für das, was man da tut, an so einem wichtigen Schalthebel. EZB-Politik ist immer sehr, sehr politisch, aber glücklicherweise nicht in dem Sinne, wie jetzt gerade in Amerika diskutiert. Das ist ein ganz klarer Unterschied. In Amerika will das Weiße Haus tatsächlich auf Entscheidungen der Fed, der Notenbank, einwirken. Das passiert Gott sei Dank nicht in Europa. Und Gott sei Dank ist es auch ziemlich Pumpe, aus welchem Land jetzt der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin kommt. Das ist ein großes Verdienst. Wie schwierig war das aus den Geldpolitiken der Vorgängerwährungen mit den unterschiedlichen Traditionen, mit den unterschiedlichen Ansätzen, eine einzige Geldpolitik zusammenzuschrauben, die auch noch funktioniert. Das tut sie. Und deswegen muss man sagen, die EZB ist eine Erfolgsgeschichte, der Euro ist eine Erfolgsgeschichte. Christine Lagarde hat das fortgeschrieben in ihrer Amtszeit. Wenn sie jetzt spekuliert, vorher abzugeben, dann hat das zum einen einen eminent politischen Hintergrund. Im nächsten Jahr sind Wahlen in Frankreich und mit einem Rechtsruck, das heißt mit der Übernahme durch Kräfte, die Europa überhaupt nicht positiv gegenüberstehen und die bis vor kurzem noch einen Austritt Frankreichs aus dem Euro im Wahlprogramm gehabt haben, kann man sich vorstellen, dass die Handlungsfähigkeit entweder bei Neubesetzung oder auch in der Geldpolitik selber eventuell so eine Drift bekommt wie in den USA. Das heißt also, dass dann versucht wird, auch in Europa hier was zu beeinflussen. Und der Hintergrund ist, dass deswegen die Entscheidung an der Spitze für die nächsten Jahre dann jetzt schon gefällt werden soll. Das ist der Hintergrund. Eigentlich ein schlechtes Zeichen, ja, weil es zeigt ja auch, dass die politische Mitte in Europa ja immer mehr erodiert, sodass man jetzt schon solche Klimmzüge machen muss. Ich weiß nicht, ob es unbedingt notwendig ist. Ich kann es verstehen, was dahinter steckt an Überlegungen. Aber wie gesagt, eigentlich ist das eigentlich ein schlechtes Signal für Europa.
Ein anderes Thema nochmal, sehen auch einige als ein schlechtes Signal, aber kommt wieder Fahrt rein in die Diskussion. Das sind die sogenannten Euro-Bonds. Das sind nicht etwa Anleihen, die auf Euro lauten, die gibt es natürlich schon ewig lange, sondern da geht es um gemeinschaftliche Anleihen des gesamten Euro-Raums. Das öffnet bessere Möglichkeiten zur Finanzierung, hält aber eben auch zahlreiche Risiken bereit. Zunächst nochmal zur Begriffsklärung. Was sind denn genau Euro-Bonds und wie funktionieren die im Vergleich zu den, ich sage jetzt mal, mach mal so Lufthaken, herkömmlichen Staatsanleihen?
Ja, Euro-Bonds sind Staatsanleihen. Ja. Die werden aber nicht von einem Nationalstaat ausgegeben, also deutsche Bundesanleihen oder französische Staatsanleihen, sondern von der Europäischen Union. Das heißt, alle Länder der Union stehen hinter jedem einzelnen Bond, also hinter jeder einzelnen Anleihe. Wenn ein Land nicht zurückzahlen kann, dann springen die anderen ein.
Das erinnert mich so ein bisschen an diese Geschichte in der Finanzkrise, ne? Da wurden ja auch irgendwie verschiedene Schuldner in einem Dokument zusammengefasst, in einer Anleihe zusammengefasst und dann war es so ein Mischmasch an Bonitäten. Ist das auch so? Muss man sich das so vorstellen? Also steht quasi die EU als Gesamtes dahinter?
Das war eher der Trick zu sagen, dass man aus einem Korb von ganz unterschiedlichen Qualität von Früchten schön sortieren kann, welche sind die besten, welche sind die mittelguten, welche sind die faulen und den Anlegern gesagt hat, ihr könnt nur die Besten kaufen und man sich über die Qualität dieser Besten sehr stark geirrt hat. Das wäre hier nicht der Fall, weil den Besten, den kann man relativ leicht erkennen. Das ist in dem Fall der deutsche Staat, weil die Schuldenquote am geringsten ist und die Bedeutung des Landes am größten ist in Europa. Und dann ist es eher eine Einschätzungsfrage, wie steht es um die anderen Länder? Können die zurückzahlen? Wollen die zurückzahlen? Aber rechtlich ist es dann so, wenn ein Land aus irgendwelchen Gründen sagt, dass es sich nicht in der Lage sieht, den Bond zu bedienen, den Euro-Bond, dass dann die anderen einspringen müssen.
Aber jetzt haben ja einige Staaten sagen, sie finden es super, das so zu machen und sind Befürworter. Andere sagen, nee, da stecken hohe Risiken drin. Was sind denn die genauen Vorteile und wer hat denn jetzt Nutzen von diesen Eurobonds? Wie muss man sich das vorstellen?
Dann machen wir doch mal ein Gedankenexperiment. Also, du kannst zu deiner Sparkasse gehen und einen Kredit aufnehmen und deine Nachbarn erklären sich bereit, den zurückzuzahlen, wenn du das nicht mehr kannst. Wie würde das dein Verhalten beeinflussen?
Naja, ich würde versuchen, den zurückzuzahlen, solange ich, oder wenn ich das kann, zahle ich den natürlich zurück, weil ich will es mir ja mit meinen Nachbarn auch nicht verscherzen, ne? Weil die sagen ja dann vielleicht irgendwann, du sag mal, du hast ja den Kredit nicht zurückbezahlt, also richtig cool finden wir dich nicht mehr.
Ja, aber das ist deswegen, du sagst also, es beeinflusst dein Verhalten kaum, aber das ist nur Ausdruck der Tatsache, dass du eben die hanseatische Auffassung von Schulden hast. Also der Schuldner ist auch moralisch verdammt, wenn er nicht zurückzahlen kann, dann muss er ein Bein ausreißen, damit er zurückzahlt. Jetzt hier aber mal nicht so schüchtern. Man kann die Schulden ja auch anders betrachten. Es gibt auch in Europa Kulturen, da ist der nicht der Kreditnehmer, sondern der Kreditgeber verantwortlich für das Kreditverhältnis. Also, wenn sich der Kreditgeber, das sind die Anleger in Europa, oder deine Sparkasse in dem Fall, sich mit dir eingelassen hast und du kannst nicht zurückzahlen, dann ist das die Schuld des Kreditgebers und nicht deine. Ja, du hast doch gute Gründe, sehr gute Gründe, warum du nicht zurückzahlen kannst. Und überhaupt, wie kann ein Kreditgeber dich mit so vielen Schulden überhäufen? Das musste er doch wissen, dass das nicht geht. Also, sorge dich nicht, lebe und gib das Geld aus, selbst wenn es geborgt ist. Was ich damit nur sagen will, Garantien für andere Schuldner, deren Verhalten man nicht beeinflussen kann, sind der schnellste Weg in den finanziellen Untergang. Und das ist das Problem an dann Eurobonds. Wenn die gemeinschaftliche Schuldenaufnahme beschlossen wird, aber die nationalen Finanzhaushalte, die nationalen Parlamente über die Ausgaben selbst bestimmen können, dann ist es ein Ungleichgewicht und führt dazu, dass eben viel zu viel Geld ausgegeben wird und die Schulden viel zu hoch sind. Die Amerikaner können dann die von singen. Die hatten das nämlich in der Gründungsphase so gemacht, dass einige Staaten dann die Schulden von anderen Staaten auch sogar übernommen haben. Und das hat insgesamt zweimal eine gigantische Staatspleite des gesamten Fiskus in den USA bedeutet. Und die haben die Schlussfolgerung gezogen, dass seitdem sich nämlich die Bundesstaaten in Amerika gar nicht mehr verschulden dürfen und die Schulden in Amerika nur beim Bund liegen. Gibt es ein paar Ausnahmen, aber es ist in Amerika so, die Verschuldung auf Gebietskörperschaftsebene bei den Bundesstaaten ist verschwindend gering gegenüber der zentralen Verschuldung. Und wir haben in Europa keine Zentrale, wir haben keinen Zentralstaat, wir haben keine zentrale Finanzebene, weil wir kein zentrales Parlament haben,
genau.
Das darüber abstimmen könnte.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also wie funktioniert denn das dann technisch? Also sagt jetzt, ich nehme jetzt einfach mal Italien, sagt, wir brauchen Geld, wir begeben einen Eurobond, dann sagt, müssen sie das irgendwo einreichen bei der EZB und die sagen, jawohl, ist genehmigt, dann wird das Geld, wird der Bond begeben auf Basis eines vorher festgelegten Prozederes. Italien kriegt das Geld, der Kredit muss wieder aufpassen, Geber, also die Anlegerinnen und Anleger geben Italien quasi Geld und alle anderen haften aber mit. So wäre es ja dann.
Das wäre wirklich die schlimmste Variante
von Eurobonds. Ja, da habe ich doch gleich geschafft, das größte Risiko an die Wand zu malen.
Wenn man das selber dann auch bestimmen könnte, nein, es werden wahrscheinlich Programme gemacht werden. Da setzen dann jetzt Überlegungen ein, wie man tatsächlich zu Eurobonds kommen könnte, ohne diese Falle eben aufzumachen, ohne in diese Falle reinzufallen, dass man wirklich nur bestimmte Fenster öffnet für den Eurobond.
Aber gibt es denn jetzt Eurobonds schon? Also gab es den Fall denn schon mal oder wäre das tatsächlich ein komplettes
Novum? Wir haben keine Eurobonds, aber wir haben Vorstufen dazu. Ja? Also in der Währungskrise, in der Griechenlandkrise 2011/12, da gab es Mechanismen, wo finanziell gesunde Staaten den in Not geratenen Staaten, in dem Fall Griechenland, Geld geliehen haben. Allerdings das eben nur unter Bedingungen, die Wirtschaft zu reformieren, damit man wieder finanzkräftiger wird, damit man seine Schulden wieder selber zurückzahlen kann und auch nur als Kredit. Also Griechenland hat damals einen Kredit bekommen, der auch wieder zurückgezahlt wurde. Das kann man alles gerade noch vertreten. In dem Fall ist es auch gut gegangen. Aber wir haben auch schon weitergehende gemeinsame Verschuldung. Wir haben zwei große Finanztöpfe mittlerweile, die beide im Zuge von Covid-19 bereitgestellt wurden. Das ist dieser Next EU, ist der bekannteste mit 800 Milliarden. Die sind über gemeinschaftliche Anleihen ausgegeben. Und da hatte man ja die Idee, dass die Europäische Union zur Rückzahlung, die ab 2028 beginnen soll, eigene Einnahmen, Zolleinnahmen beispielsweise, bekommt. Die Zölle ist jetzt ein kleines Problem, weil man hat sie gerade abgeschafft gegenüber den Vereinigten Staaten zumindest. Insofern ist das völlig ungeklärt. Und da sieht man dann, wenn man das dann abgeben kann an eine Ebene, wo das dann im Nirvana verschwindet, die Verschuldung, dann kümmert sich keiner so richtig drum. Und mittlerweile müssen wir sagen, dass wir schon so 5-6% des europäischen Bruttoinlandsprodukts über Brüssel auf diese Weise aufgenommen haben. Und das müsste man eigentlich zu den nationalen Schuldenquoten dazu rechnen, tut aber keiner. Also das ist ein ganz, ganz heikles Gebiet mit der europäischen Verschuldung.
Du hast jetzt ziemlich viele Gespenster an die Wand gemalt und Risiken und so, was alles nicht gut ist an den Eurobonds. Aber da gibt es ja sicherlich auch irgendwas, was dafür spricht, denn sonst würde ja nicht darüber gesprochen werden. Also wenn es nur Risiken hätte, ja, würde man ja sagen, nee, das ist eine ganz schlechte Idee, das lassen wir mal, wir sind alle dagegen. Aber irgendeiner ist ja da früher, dass man fröhlich Geld drucken kann mit solchen Eurobonds.
Naja, fröhlich Geld drucken, da ist eigentlich kaum jemand dafür, dem die finanzielle Solidität der Staaten und dann, da hängt das Finanzsystem ja dran, am Herzen liegt. Nein, Eurobonds können durchaus eine wichtige Funktion erfüllen, die man auch braucht. Und gerade jetzt, wo Amerika sich aus der weltweiten Verantwortung verabschiedet, nämlich in Bezug auf die Reservewährungsfunktion des Euro. Der US-Dollar dominiert noch die Welt mit 60-65% Anteil an allen Währungsreserven. Der Euro hat 15-20% so in etwa. Und mit schwindendem Vertrauen in den US-Dollar kommt der Euro als wirklich sinnvolle Alternative für alle Anleger in der Welt in Betracht. Aber dafür brauchen sie dann eben auch Instrumente, wo man hier anlegen kann in Euro. Und da findet man zurzeit eben einen zersplitterten Anleihemarkt, wo französische Staatsanleihe dann Renditeaufschlag hat gegenüber Deutschen, der sich auch ständig verändert, unterschiedliche rechtliche Bedingungen hat. Also es ist intransparent, es ist wahnsinnig kompliziert. Und da wären Eurobonds eben ein Baustein dafür, dass der Euro international noch breiter Verwendung findet. Aber das muss eben unter diesen Bedingungen, die ich gerade aufgezählt habe, passieren. Man muss eben dann bereit sein, wenn man sich gemeinsam verschuldet, dann eben auch bestimmte Entscheidungen, Ausgabeentscheidungen, dann eben auch zu vergemeinschaften. Also es kann nicht sein, dass alle bezahlen und ein Staat entscheidet fröhlich weiter vor sich hin, dass man doch noch ein bisschen mehr ausgeben möchte. Und es gibt Vorschläge, wie man eben beides in Einklang bringen kann. Auf der einen Seite keine Anreize setzt für die Staaten, noch mehr Geld auszugeben und auf der anderen Seite Eurobonds zu schaffen. Indem man eben sagt, dass Eurobonds ausgegeben werden, sogar ein Teil der Verschuldung von Staaten, die jetzt schon existieren, umgewandelt werden in Eurobonds, aber nur wirklich kleine Teile der Verschuldung. Und solche Eurobonds sind dann in jedem Fall, in jeder Staatskrise privilegiert, das heißt, werden zuerst zurückgezahlt. Und wenn ein Staat in Schwierigkeiten kommt, dann würden diese Schwierigkeiten durchschlagen auf die zusätzlichen Anleihen, die er weiterhin in eigenen Namen ausgibt. Diese Trennung von einem kleinen Anteil sicherer Eurobonds könnte eben einen Eurobondmarkt schaffen, der für den Euro eben schon durchaus hilfreich wäre. Auf der anderen Seite würde erklärt, dass alle weiteren Staatsanleihen der Länder tatsächlich ausfallgefährdet sein können. Das würde aber dann bedeuten, dass dieser Teil der Staatsanleihen für viele Länder viel teurer wird, als das jetzt der Fall ist. Und deswegen ist dieser Vorschlag von den roten und den blauen Bonds, wie er genannt wird, nicht überall beliebt, hat auch ein paar andere Probleme noch. Nein, die beste Möglichkeit, Eurobonds zu einen Eurobondmarkt entstehen zu lassen, ist, wenn man tatsächlich sich in der europäischen Einigung noch weiter näher kommt. Aber das hat alles mit Verfassungsthemen zu tun und das ist sehr, sehr unrealistisch.
Genau, weil das würde ja im Zweifel heißen, dass Deutschland gar keine eigenen Staatsanleihen mehr begibt, sondern nur noch Eurobonds. Sonst würde es ja keinen Sinn machen, weil dann würde Deutschland sagen, naja, also.
Das wäre die Konsequenz, aber dafür bräuchte es eine Finanzebene und eine Verwaltungsebene und eine Entscheidungsebene, eine Verfassungsebene, die oberhalb der Bundesregierung, der französischen Regierung, der finnischen Regierung, der ungarischen Regierung angesiedelt ist, eben eine europäische Regierungsebene. Das wären die Vereinigten Staaten von Europa.
Genau.
Dazu müsste das Parlament umgestaltet werden. Es müsste repräsentieren die beispielsweise wahren Bevölkerungsanteile, was zurzeit nicht der Fall ist. Es müsste eine Verfassung geschrieben werden. Diese Verfassung müsste vorher den Menschen in Europa vorgelegt werden zum Abstimmen und die müssten sich alle dafür entscheiden mit großer Mehrheit. So etwas zu tun und man mag das bedauern, manche sagen, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, aber wir sind da Lichtjahre von entfernt.
Ja, es ist halt auch nicht so einfach, das in einem Status zu tun, in dem sich die Länder heute befinden, im Vergleich zu den USA von vor vielen hundert Jahren, wo man dann gesagt hat, naja, damals war es noch ein bisschen einfacher, hat sich noch nicht so viel gefunden gehabt.
Ja, viele sagen, es gab einen fürchterlichen internen Krieg, bevor diese Einigung in den USA stattfinden könnte, aber das ist jetzt wirklich ein Feld für die Historiker. Ja, man kann viele Dinge durchaus vergleichen, ist auch sehr interessant, auch ökonomisch zwischen den USA und Europa. Aber die historische Situation und auch die Entstehung von solchen riesigen Bundesstaaten, die ist wohl immer einzigartig, denke ich.
Dann lass uns zum Abschluss doch nochmal auf die Märkte schauen. Das Niveau der Märkte, also der Aktienmärkte, muss man dazu sagen, das hat sich wieder ein bisschen gehoben. Wir sind beim DAX wieder über die 25.000 Punkte gekommen, waren wir eine ganze Zeit lang jetzt drunter gelegen. Die Zölle, du hast es eben schon gesagt, die haben jetzt aktuell heute am Montag nicht viel dran geändert, stehen immer noch recht solide da. Die Tech-Werte waren es mal wieder, die in den USA vor allem auch dafür die Aufwärtsbewegung gesorgt haben. Ist das schon die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA, die da vielleicht so ein bisschen sich schon Bahn bricht mit dem neuen Fed-Chef dann an der Spitze, der von Trump gesagt kriegt, was er zu tun hat?
Nö, das eigentlich nicht. Also am Zinsmarkt kann man das ja ablesen, was die Marktteilnehmer erwarten und es sind weiterhin eigentlich nur zwei Zinssenkungen eingeplant und das ist schon ganz lange so und das ist unabhängig von den Perspektiven für die Nachfolge von Fed-Chef Powell. Nein, also die Märkte halten sich auf einem hohen Niveau, die Aktienmärkte. Das liegt weiterhin an den Erfolgsmeldungen. Wir wollen mal schauen, in dieser Woche berichtet Nvidia. Das ist ein ganz großer Meilenstein natürlich bei den Unternehmensberichten. Wie sieht diese tragende Säule dieser KI-Sektors, wie sieht er die Zukunft und was hat er für Zahlen vorzuweisen? Aber im Grunde genommen ist es immer noch Ausdruck einer lebhaften Konjunktur. Wir haben heute das IFO-Geschäftsklima für Deutschland bekommen, geht auch leicht nach oben. Das heißt, alle Erwartungen werden erfüllt auf eine kräftige Konjunkturentwicklung mit den Erträgen und Gewinnen für die Unternehmen. Und nochmal, die Zölle sind eben viel zu klein dafür, um hier tatsächlich substanziell was zu verändern, solange wir nicht in einen Zollkrieg eintreten, wo jede Seite immer höhere Mauern um sich herum baut. Solange sollten wir die Zölle eben eher von der politischen, ja, ich sage von der politischen Symbolkraft betrachten und weniger von den Auswirkungen.
Okay, dann würde ich sagen, machen wir für heute mal einen Knopf an die Sache und beschließen den Podcast für heute. Dir wünsche ich jetzt erstmal eine gute Reisetätigkeit für den Rest der Woche. Ich hoffe, dass du gut durchkommst, ob mit Auto oder Bahn, ist ja beides derzeit so ein bisschen ein Wabonspiel.
Sparkassen sind alles sehr gut angeschlossen.
An die Autobahn.
An das Verkehrsnetz insgesamt und ja, sind ja unser Fundament. Und ohne die Sparkassen geht gar nichts.
Ja, es kommt halt immer drauf an, wo man auch hin muss. Ne? Muss in eine Großstadt, lohnt sich vielleicht der Zug?
Da fährt man mit dem Zug.
Ansonsten häufig natürlich auch viel mit dem Auto unterwegs. Dann auf jeden Fall gute Reise dahin. Falls Sie hier noch Fragen haben zum Thema Wirtschaft, Börse etc., dann schreiben Sie uns doch gerne an podcast@dk.de und wir freuen uns auf Ihre Fragen oder auch aufs Feedback. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.